Ich finde, das Wichtigste ist, dass du einfach weiter kreativ bist, auch als Trainer. Und ich habe das auch gemerkt, desto höher die Belastung wird, desto mehr du zu tun hast, desto weniger kreativ bist du. Und als ich das erste Mal so gemerkt habe, mir dann auch gesagt, okay, vielleicht solltest du nochmal die ein oder andere Aufgabe eben delegieren. Und ich finde, eine große Aufgabe ist es eben nicht nur als Fußballtrainer, glaube ich, sondern grundsätzlich als Mensch auch lernen zu können, Nein zu sagen, ohne dich dafür erklären zu müssen. Also Nein ist ein Wort, das du benutzen darfst.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Dino Toppmöller wurde am 7. Februar 2024 in Frankfurt aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute im Herzen von Europa. Wie tatsächlich die Adresse vom Profi-Camp hier, dem Trainingsgelände von Eintracht Frankfurt lautet, und treffen auf Dino Toppmöller. Dino, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft zum Austausch mit uns über die Kompetenz Belastbarkeit und emotionale Stabilität. Anselm, ein spannendes Thema auch wieder in dieser Folge, das aber auch eine gewisse Offenheit voraussetzt. Denn es geht hierbei ja nicht nur um Stärke, sondern auch um Potenziale, als Cheftrainer eine Gruppe zu leiten und ja auch selbst in unterschiedlichen Phasen immer fokussiert zu bleiben.
Auf jeden Fall. Wenn wir über Belastbarkeit und emotionale Stabilität sprechen, dann ist es sicherlich ein Thema, das grundsätzlich mal jeden Menschen ja betreffen kann. Und vor allen Dingen Menschen, die oft unter Druck arbeiten, die Entscheidungen treffen müssen, ist es, denke ich, ein Thema, das bekannt ist. Und dennoch ist es irgendwie ein Thema, über das ja nicht so gerne gesprochen wird. Zum Beispiel auch von vermeintlich sehr starken Persönlichkeiten, die das vielleicht eher so an sich abprallen lassen, zumindest augenscheinlich. Und im Inneren schaut es dann vielleicht anders aus. Deswegen freue ich mich heute auch über diese Folge mit dir, Dino, und bin gespannt, wie du Belastbarkeit, emotionale Stabilität auch auf deine Arbeit ummünzen kannst. Inwiefern würdest du dich als belastbar bezeichnen?
Ja, das ist jetzt tatsächlich ein spannendes Thema, ein spannendes Feld. Wichtig ist es natürlich, gerade wenn du eine Führungsposition hast, dass du dich ständig selbst reflektierst, dass du ein Umfeld hast, das dir eine gewisse Stabilität auch gibt, auch dich dann nochmal reflektiert, dir ein Feedback einfach gibt. Ich glaube, dass du als Führungsfigur auch Feedback erstmal wertfrei annehmen solltest, einfach mal die Informationen verarbeitest, dann drüber nachdenkst und ja, dann stellt sich dann halt am Ende erst, glaube ich, heraus, wie belastbar ist man eigentlich überhaupt, weil es ist jetzt in meiner Profikarriere als Cheftrainer hier die erste Station jetzt bei einem Bundesliga-Verein und es gibt immer emotionale Höhen, emotionale Tiefen. Am Ende musst du halt einfach immer situativ dann die Situation eben halt bewerten. Und Stand jetzt ist ja tatsächlich sehr viel auch positiv gelaufen für uns. Und ich glaube, die Grenzen der Belastbarkeit, dass du das vielleicht erst im Laufe deiner Karriere einfach tatsächlich seriös beantworten kannst. Weil Stand jetzt, klar gibt es mal Situationen, wo Niederlagen da sind, die sehr wehtun, die extrem schmerzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Situationen schon gewesen sind, wo du vielleicht auch einfach mal eine Niederlagenserie, wo der Druck dann so enorm ist, dann merkst du einfach, wie belastbar bist du dann wirklich. Und ich glaube, was einfach hilft, ist, wie gesagt, ein gutes Umfeld und einfach auch dich ständig selbst zu reflektieren und vielleicht auch ab und zu mal aus dem Hamsterrad auszusteigen und selber auch Wert legst auf diese sogenannte Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance, sehr gutes Thema, sehr gutes Stichwort, glaube ich, auch für uns. Dino, wir sprechen gleich ein bisschen auch über deine Station, weil es ist hier natürlich nicht deine erste Trainerstation und ich glaube schon, dass du nicht durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen bist, aber wenn wir dann auch über Luxemburg sprechen, vielleicht auch über RB Leipzig, über Bayern und jetzt deine Position, so diesen Vergleich Co-Trainer, Cheftrainer mal anführen, wird das sicherlich sehr spannend. Wir starten immer allerdings ein bisschen allgemeiner rein in unsere Folgen. Und zwar mit der Frage, was macht für dich einen guten Trainer aus? Also abseits von irgendwelchen Alters- oder Leistungsklassen würdest du sagen, es gibt Attribute, die ein Trainer schon mitbringen sollte, mitbringt, die ihm helfen.
Also für mich ist immer ganz wichtig, dass du in allererster Linie, glaube ich, dass jeder Trainer eine gute Fachkompetenz braucht und auch eine gute soziale Kompetenz, dass das so die zwei Hauptkompetenzen sind. Wenn du diese beiden Dinge zumindest mal so beherrschst, dass dich deine Mannschaft in dem Bereich dann auch so akzeptiert, das ist schon mal sehr viel wert. Es ist sehr vielschichtig, was du als Trainer dann auch tatsächlich können musst, weil am Ende geht es ja nicht darum, eine gute Trainingsübung irgendwo mal auf den Platz zu bringen, sondern du musst diese Übung natürlich dann erstens mal mit Leben füllen, du musst diese Übung richtig coachen können, dann sind wir bei dem Thema emotionale Stabilität nochmal, du musst den richtigen Umgang finden mit Siegen, den richtigen Umgang finden im Falle von Niederlagen. Ein gutes Gespür haben für einzelne Menschen. Ich glaube grundsätzlich, dass es sehr, sehr wichtig ist und sehr hilfreich ist, wenn du jemand bist, der gerne mit Menschen einfach zusammenarbeitet, der kommunikativ ist. Ich glaube, Kommunikation ist immer der Schlüssel für eine gute Zusammenarbeit. Und ja, das sind viele Themen, die du als Cheftrainer eben abdecken musst. Du hast eine Medienarbeit als Feld. Du hast eine Mannschaft zu führen, du hast selber auch als Leader vorne wegzugehen, du musst ein ordentliches Training anbieten, deinen Mitarbeitern, deinem Staff Aufmerksamkeit, Anerkennung schenken, Wertschätzung gegenüber vermitteln. Also es ist echt extrem vielschichtig und du musst natürlich auch auf der einen Seite kurzfristig denken, was Ergebnisse betrifft, aber auch langfristig denken, was die Entwicklung von den einzelnen Spielern betrifft. Also ich glaube, du musst halt permanent total fokussiert und total wach sein, weil alles ist ja so in einem stetigen Wandel. Jeder Tag ist ja anders. Dann, egal ob eine Verletzung dazukommt, ob eine Formkrise dazukommt, du kannst dich auch nie auf Situationen in dem Sinne perfekt vorbereiten, weil du musst halt sehr gut auch auf Situationen reagieren können. Und es ist extrem spannend, es ist extrem vielschichtig. Ich glaube, was auf jeden Fall von Vorteil ist, dass du gerne mit Menschen eben zu tun hast, kommunikativ bist und auch eine Akzeptanz hast dafür, dass Leute eben anders sind, auch wie man selber ist und dass Generationen eben sich geändert haben und dass die Jungs eben auch einen Tick anders ticken, als du es vielleicht früher in dem Alter getan hast.
Anselm, wir können aufhören, glaube ich. Da war alles drin. So viel drin, auf jeden Fall. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, weil wenn Dino so erzählt und wir ja verschiedene Kompetenzen eigentlich auch thematisieren, Anpassungsfähigkeit jetzt zum Beispiel oder so, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Heute soll es aber ja vor allem um Belastbarkeit gehen, um emotionale Stabilität. Und damit wir nochmal für uns klar machen, was bedeutet das denn eigentlich, erzähl du uns doch nochmal, wie du es in deiner Studie definiert hast und wie die Trainer auch diese Kompetenz gesehen haben.
Ja, also die Antwort von dir, Dino, gibt da natürlich eine wunderbare Brücke her, finde ich, zur Definition, weil daran erkennt man ja schon, wie komplex die Aufgabe ist, wie viele verschiedene Aufgaben der Trainer eben hat. Das thematisieren wir ja Folge für Folge. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, wenn Menschen viele Aufgaben haben, viele Herausforderungen haben, dann wird es natürlich hier und da vielleicht auch mal kniffliger. Man muss schwierige Entscheidungen treffen, schwierige Gespräche führen. Und dafür benötigt man womöglich dann auch eine gewisse Belastbarkeit und emotionale Stabilität. Ich würde die Begriffe gerne an der Stelle zwei teilen. Also auf der einen Seite eben diese Belastbarkeit zu haben, also die Fähigkeit eigentlich unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, auch in Krisensituationen Herr der eigenen Sinne zu sein, dann auch eben fähig zu sein, die eigenen Ziele weiter zu verfolgen, ja, also auch eine gewisse Resilienz zu haben, also eine Widerstandsfähigkeit, eine psychische Widerstandsfähigkeit und auf der anderen Seite die emotionale Stabilität, also im Endeffekt auch hier die Fähigkeit, emotional stabil zu sein, auch hier wieder fähig zu sein, auch in emotionalen Situationen bei den eigenen Gedanken zu bleiben und eben handlungsfähig zu bleiben. Das ist das Entscheidende und nicht Stimmungsschwankungen zu stark ausgesetzt zu sein. Da werden wir mit Sicherheit auch gleich drüber sprechen, inwiefern es auch manchmal einfach sinnvoll ist als Trainer, auch die Stimmungen einfach kommen zu lassen. Dino, wie würdest du da dich selber beurteilen? Bist du manchmal der Vulkan, der einfach mal auch die Stimmungen rauslässt oder schaffst du es da auch, dich immer dann wieder zu stabilisieren, nenne ich es mal?
Ja, ich glaube, es ist bei jedem eine Mischung aus beiden. Wichtig ist halt in allererster Linie, dass du bei dir selbst bleibst und dass es authentisch ist. Und ich glaube, das merken die Spieler, das merkt auch dann dein Umfeld. Und darum geht's. Es gibt Situationen, da bin ich natürlich auch sehr emotional und habe dann auch mal eine Halbzeitansprache, wo ich dann mal sehr laut werde oder auch mal einen Spieler dann auch kritisiere für die Leistung. Aber wichtig ist halt in allererster Linie mal, dass du grundsätzlich eine gute Basis hast über Kommunikation, eine gute Beziehung zu dem Menschen hast. Und dann merken die Spieler, auch wenn es authentisch ist, es geht um die Sache. Es geht niemals um irgendwelche persönlichen Dinge. Und da glaube ich, ist ja jeder Mensch in jedem Alter immer in einer Entwicklung. Ich entwickle mich natürlich da auch noch weiter, wie jeder andere auch. Ich glaube, dass ich grundsätzlich eine gute emotionale Stabilität habe. Würde mir aber natürlich wünschen, dass es vielleicht das ein oder andere Mal noch mal einen Tick besser ist. Weil wie du das eben auch schon richtig gesagt hast, wichtig ist halt, bei sich selbst zu bleiben. Und auch, wann zeige ich Emotionen und auf was reagiere ich? Wenn ich jetzt im Spiel auf eine Aktion vom Spieler oder auf einen Spielstand oder auf eine Aktion vom Schiedsrichter emotional reagiere, dann ist es, glaube ich, auch total authentisch und normal. Und dann ist die Reaktion, die kommt auch an. Und du kannst natürlich auch durch Emotionen nochmal deine Mannschaft auch nochmal aufwecken und in eine richtige Richtung bringen. Und da ist es halt wichtig, dass du, wie gesagt, einfach bei dir selbst bleibst, authentisch bist und ja, und das ist halt für mich schon ein Schlüssel, würde mich da gerne schon nochmal einen Tick verbessern, aber auf der anderen Seite wünscht sich ja der eine oder andere, okay, der könnte vielleicht dann nochmal emotionaler sein, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man bei sich bleibt und authentisch ist.
Ich fand spannend, dass du jetzt auch gerade nochmal diese Beschreibung gemacht hast dazu. Und gleichzeitig möchte ich da nochmal ergänzen, dass natürlich auch ganz wichtig ist bei der Belastbarkeit, emotionalen Stabilität, insbesondere wenn wir über Führungskräfte sprechen, dass man ja auch ein Vorbild ist vor den eigenen Spielern. Und es natürlich auch mal schwierige Situationen geben kann, wo es natürlich extrem wichtig ist, dass die Führungskraft vorne dann auch emotional stabil ist, um eben auch eine Hoffnung zum Beispiel weiterhin zu haben, mutig auch weiter bleiben zu können. Weil wenn da vorne natürlich dann ein Trainer steht, der schon emotional so stark angefasst ist, dann werden selbst die Spieler auch nicht mehr dran glauben. Deswegen glaube ich auch, dass diese Vorbildfunktion auch darunter zu zählen ist.
So wichtig, ne? Und auf der anderen Seite aber auch menschlich vielleicht mal auszubrechen. Ich glaube, wir kennen das alle, dann bist du an der Seitenlinie, das Spiel läuft nicht so, wie du es dir erhofft hast, gewünscht hast, egal warum das dann der Fall ist. Und dann brichst du vielleicht mal aus und denkst dir nachher, Mann, das war falsch. Also das hat der Mannschaft jetzt nicht geholfen. Du arbeitest das ja auch, du bist in einem Learning einfach, ne? Dino, hast du das mal gemacht? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du sagst, okay, das war echt drüber, da konnte mich auch keiner mehr einfangen und ich war irgendwie so ein leerer Posten für meine Mannschaft?
Nee, also das glaube ich, ist mir jetzt noch nicht passiert. Klar gibt es mal eine Situation, wir hatten jetzt in dem Spiel gegen PAOK, dann habe ich einen Spieler dann auch mal persönlich dann in dem Sinne angegriffen oder kritisiert bezüglich seiner Leistung und dann tut dir das nachher im Nachhinein schon irgendwo dann auch mal leid. Aber auf der anderen Seite war es halt einfach natürlich. Es war nicht gespielt, es kam einfach aus mir raus. Und ich glaube, dass ein Spieler ein gutes Gefühl hat dafür, wann ist es authentisch. Es gibt ja auch Situationen und auch Trainer erlebt, die sich solche Dinge schon vorher zurechtlegen, gerade dann im Training. Im Spiel ist es immer ein bisschen was anderes, im Training. Und dann draufhauen und dann emotional werden. Und da merkst du als Spieler, okay, der hat ja nur auf diesen Moment gewartet. Und ich glaube, wenn ein Spieler merkt, dass es einfach natürlich ist, dass es aus deinem Gefühl rauskommt, und ich glaube, wenn du nach deinem Gefühl gehst und nach deinem Gefühl handelst, dann machst du relativ wenig erstmal falsch. Und darum geht's. Und deswegen glaube ich so, im Großen und Ganzen habe ich mich da schon eigentlich ganz gut im Griff. Und es geht halt, wie gesagt, um die Sache. Natürlich hast du auch dann mal einen Moment gegen einen Schiedsrichter oder so, wo du vielleicht auch mal überreagierst und mal eine Karte bekommst. Aber auch das ist halt, finde ich, menschlich und das ist halt natürlich. Wenn wir bei dem Thema Emotionen sind, dann ist es natürlich auch wichtig, um welche Emotionen handelt es sich denn überhaupt. Ne? Wenn es jetzt darum geht, am nächsten Tag zum Training zu kommen nach einer schweren Niederlage, gehen wir mal auf unser Pokalspiel gegen Saarbrücken ein. Da ging es mir auch nicht gut. So, dann bist du auch schon in so einem Modus, da bist du emotional niedergeschlagen, enttäuscht, traurig. Und dann kannst du diese Emotion aber nicht zeigen. Dann musst du nächsten Tag schon dann auch Richtung Training gehen, Richtung Mannschaft gehen und musst dir deiner Funktion bewusst sein und sagen, okay, ich bin der Trainer. Ich kann jetzt morgen nicht in eine Opferrolle verfallen und dahin kommen und sagen, Also musst du auch manchmal als Schauspieler gut sein und einfach deine Gefühle auch irgendwo ein Stück weit verstecken können. Gerade bei Umgang mit Niederlagen ist es sehr, sehr wichtig. Und da habe ich schon zwei, drei Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, dass die Mannschaft natürlich dann in den Momenten auch genau schaut, okay, wie reagiert eigentlich unser Chef, wie reagiert eigentlich der Trainer, wie reagiert eine Führungsfigur. Und das ist halt, glaube ich, dann sehr wichtig, dass du da auch eine gute emotionale Stabilität eben hast.
Nimm uns da nochmal mit, wie genau machst du das dann, wenn du dann aufs Trainingsgelände fährst, dann gehst du in die Kabine, du machst dir vorher schon Gedanken, hey, du solltest jetzt vielleicht deine Enttäuschung nicht so zeigen, aber wie schaut es am Ende des Tages aus? Drückt sich das nur in den gesprochenen Worten aus oder ist das auch was, was du in deiner Körperhaltung zeigen kannst?
Es geht in allererster Linie um Körperhaltung, um dein Auftreten. Walk like you talk, hatten wir beim Fußballlehrer, der Christoph Daum hat das gesagt und ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben und am Ende ist es auch so. Ich war ja in der Rolle damals bei Bayern, als Julian dann seine Corona-Erkrankung hatte. Wir haben zwei Spiele 4-0 gewonnen, dann kam das Spiel gegen Gladbach, dann verlierst du 5-0. Du bist derjenige, der dann da vorne steht. Und nächsten Tag, wir haben in Düsseldorf dann übernachtet im Hotel, nächsten Tag zum Frühstück. Und das war schon eine sehr, sehr herbe Enttäuschung, Niederlage für alle. Aber dann habe ich mir auch gesagt, okay, eine Sache ist mal komplett klar. Wenn ich jetzt hier gleich aus diesem Zimmer rausgehe, dann bin ich alles andere als ein Opfer. Weil ich genau weiß, wir hatten ja noch ein Spiel, wo Julian gefehlt hat. Am Samstag ist schon wieder ein Spiel. Und egal, welche Mannschaft das ist, egal, welche Top-Spieler in dem Moment da waren, trotzdem bist du im Fokus, auch von den einzelnen Spielern. Die schauen, okay, wie reagiert er jetzt? Und ich glaube, dass es da halt sehr, sehr wichtig ist, dass du mit einer guten Körpersprache, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, aber da geht es auch wieder um authentisch zu bleiben und authentisch zu sein. Wenn du das jetzt irgendwo versuchst zu spielen und irgendeine Show zu machen, dann merken die Spieler das auch. Also du musst halt schon irgendwo von deinem Gefühl, okay, es tut schon weh, aber okay, Brust raus, weiter geht's. In dem Fall, wir sind Bayern München und es geht weiter. Am Samstag fahren wir nach Berlin, dann gewinnen wir dort. Und darum geht's. Und solche Momente hatte ich halt auch schon das ein oder andere Mal, auch in Luxemburg, in Düdelingen, als wir in einem Qualifikationsspiel ausgeschieden sind zur Champions League. Dann waren wir auch alle am Boden zerstört, weil das war dann im dritten Jahr. Und es war so, dass wir wirklich gefühlt sehr, sehr, sehr nah dran waren, waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft, haben in den letzten 5 Minuten einen Lattenschuss, eine Glanztat vom Torwart und eine 100-prozentige, die wir versemmeln und kommen deswegen nicht weiter. Alle mega enttäuscht in der Kabine, mucksmäuschenstill. Und in der Nacht sind wir dann wieder zurückgeflogen und wir waren aber trotzdem von dieser Champions-League-Qualifikation zurückgefallen in die Europa-League-Qualifikation. Und was habe ich dann gemacht, um da jetzt nochmal den Kreis zu schließen? Ich habe versucht, das Ganze in einen anderen Rahmen zu bringen und es umzudeuten und gesagt, okay, hier, wir sind jetzt ausgeschieden, wenn wir weitergekommen wären, in der nächsten Runde gegen sehr schweren Gegner gekommen, wären wir vielleicht dort ausgeschieden und dann in die Europa League Qualifikation gefallen. Also müssen wir einfach nur die nächste Runde gewinnen und wir sind am selben Punkt wie vorher. Und habe versucht, diese Enttäuschung umzuwandeln in das nächste, in den nächsten Fokus, in das nächste Ziel, was ja eine Woche später war. Und aus dieser größten Enttäuschung, das habe ich auch festgestellt, sind dann immer die schönsten Momente entstanden. Und 4 Wochen später haben wir in Cluj gefeiert und sind in die Europa League eingezogen. Und deswegen ist es da einfach wichtig, dass du dir deiner Rolle als Cheftrainer dann auch bewusst bist und eben dann halt auch ein positives Beispiel bist, vorne wegmarschierst und sagst, okay, ich zeige euch den Weg und weiter geht's. Und das hilft dann natürlich dann auch in solchen Momenten, dass du, desto weiter du nach vorne gehst, desto höher du kommst, desto größer der Verein wird, desto größer das Umfeld wird, dass du solche Momente eben schon erlebt hast, auch vielleicht auf einem kleineren Level, aber am Ende ist die Situation und deine Gefühlslage ja trotzdem die gleiche, egal ob du jetzt in einem Stadion spielst, wo 60.000 sind oder wenn du ein Spiel verlierst und eine herbe Enttäuschung einfach zu verdauen hast, fühlt sich immer schlecht an.
Das war übrigens was, was in der Studie auch herauskam, dass Trainer und Sportdirektoren der Meinung waren, dass es ein Vorteil war, Profi gewesen zu sein als Spieler. für die Kompetenz Belastbarkeit, emotionale Stabilität. Im Sinne von, man stand schon mal in großen Stadien, man hat schon mal es mitbekommen, wenn die Medien über einen hergezogen sind. Also diese Drucksituationen, die hatte man einfach schon erlebt. Finde ich auch einen spannenden Aspekt.
Hört man total gerne zu, auch wenn du ausführst mit diesem Blick in die Praxis. Und es ist ja so, diese Erfahrung, die man macht, die nimmt man natürlich mit dann zur nächsten Station. Und bei dir warst du, ich glaube, 3 Jahre warst du in Düdeling, ne? Mhm. Sehr erfolgreich. Danach bist du nach Belgien gegangen. Dann gab es eine kurze Pause und dann bist du Co-Trainer im Team von Julian geworden. Das war bei RB noch. Nimm uns mal mit, dieses vom Cheftrainer zum Co-Trainer. Wie siehst du da Unterschiede, vielleicht auch in puncto Belastung für die eigene Person, für die Rolle, in der man dann auch ist, weil du ja nicht in der ersten Linie vielleicht unbedingt bist als Co-Trainer, aber wie ist auch dieses Zusammenspiel, um halt den ganzen Druck, all die Einflüsse, die von außen kommen, als Trainerteam dann auch bestmöglich zu verarbeiten?
Ja, es ist halt schon nochmal ein großer Unterschied, wenn du selber dann vorne als Cheftrainer agierst, weil du natürlich grundsätzlich mal mehr in der Verantwortung stehst und auch die Verantwortung für die ganze Mannschaft, für den Staff einfach auch selber spürst. Es ist aber nicht so, dass ich dadurch einen anderen Druck oder so spüre, aber als Co-Trainer hast du natürlich schon auch dieses Gefühl, okay, du bist ja eher dann Zuarbeiter, du willst dann dem Cheftrainer helfen, dem Verein zu helfen, maximal erfolgreich zu sein. Und das habe ich auch versucht, aber trotzdem ist es nochmal ein großer Unterschied, wenn du selber halt vorne eben in dieser Verantwortung stehst, weil du hast halt die Erklärungen abzugeben, du musst dich halt verantworten dann auch den Medien gegenüber, eventuell auch mal Vereinsoberen gegenüber. Und das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, das war halt trotzdem, es war in Leipzig und in München war es halt auch, war auch der Druck sehr hoch. Also du musstest in Leipzig ja auch immer in die Champions League kommen. In München alles andere als der Meistertitel ist eine herbe Enttäuschung. Am liebsten auch noch den Pokal. Und da lernst du natürlich schon auch so ein bisschen am Modell. Also du lernst ja, was passiert, wie reagiert Julian, wie geht er damit um, was prasselt auf ihn alles ein. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn du es selber fühlst. Und von daher bin ich ja jetzt auch gerade erst in den ersten Schritten oder am Anfang, weil einfach das Medieninteresse ja hier jetzt ein ganz anderes ist. Es ist ein ganz anderes Publikum. Es ist viel größeres Interesse, weil der Verein ja auch sehr gewachsen ist, eine sehr große Fangemeinde hat. Es sind nochmal ganz andere Emotionen drin. Und da musst du natürlich auch dann selber mit klarkommen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich da anders eine andere Herangehensweise habe, wie jetzt zum Beispiel in Dulange oder in Belgien in dem Verein, sondern in allererster Linie macht mir Fußball halt extrem viel Spaß. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Menschen zusammen, mit jungen Spielern, die mit Alten auch, aber mit jungen Menschen, sage ich mal, so mit Jüngeren, wie ich selber bin, sagen wir es mal so. Wobei Makoto gar nicht so viel jünger ist. Versuche halt diese Jungs eben auf ihrem Weg zu begleiten, nicht nur als Spieler, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Tipp oder Hilfestellung geben kann, als Persönlichkeit Situationen eben anzunehmen und zu wachsen. Und das ist so meine Hauptaufgabe, das macht mir extrem viel Spaß. Und natürlich ist es dann schöner, wenn du wie jetzt auch am Samstag wieder vor vollem Haus dann stehst, nicht nur für die Spieler, sondern natürlich auch für uns, weil da nochmal ganz andere Emotionen dann auch mitschwingen. Am besten natürlich im Erfolgsfall, da sind die Emotionen immer schöner.
Das erinnert mich an unser Gespräch mit Christian Streich, Dennis, als er davon erzählt hatte, dass es ihm nicht unbedingt immer Spaß macht oder beziehungsweise seine große Vorfreude nicht immer vorhanden ist auf Samstag 15.30 Uhr. Bei dir, finde ich, hat man gerade wirklich richtig rausgehört, dass du da richtig Bock drauf hast, dann auch im Stadion zu stehen, im vollen Stadion bei euch daheim. Was ist das an der Trainerarbeit, was dich am meisten stresst und wo du merkst, das ist was, das zieht mir irgendwie Energie?
Das ist jetzt vielleicht nicht so explizit eine Sache, sondern ich glaube, was halt für mich jetzt auch neu war, in dieser Rolle jetzt bei diesem Verein, dass halt sehr, sehr viele Leute was von dir wollen. Und das ist ja auch erstmal nichts Negatives, weil du bist halt jetzt der Chef von einer großen Organisation, von einem Staff, der eben halt nicht mehr 5 Mitarbeiter beinhaltet, sondern einfach vielleicht 20, 30, 40. Und jeder will ja auch irgendwo eine gewisse Leitlinie erstmal haben. Wie handelst du das? Wie willst du das hier haben? Wie willst du es in dem Bereich der Athletik haben? Wie willst du es im Bereich Torwarttraining haben? Was stellst du dir vor? Wie soll dein Torwart mitspielen? Wie ist es in der medizinischen Abteilung? Wie sollen die Sitzungen sein? Dann kommt das Medieninteresse. Wann soll die PK sein? Das sind halt alles Dinge, die auch irgendwo ein Stück weit dann neu waren. Und dann hast du schon am Anfang das Gefühl, dass du so ein bisschen erdrückt wirst von allem. Und da ist es halt wichtig, auch mal Dinge irgendwo zu sagen, okay, nein, das geht jetzt nicht. Oder du musst mal einen Termin auch absagen. Weil es ist halt schon wichtig, den Fokus zu behalten auf das Wesentliche. Und das ist halt für mich jetzt auch so ein Learning, das ich jetzt gerade so am Anfang auch hier so mitbekommen habe. Das ist halt extrem wichtig, weil es darf halt nicht das Wichtigste des Tagesgeschäft, die Arbeit mit der Mannschaft, die Trainingsinhalte, da muss halt der Fokus drauf liegen. Und die anderen Dinge, da musst du halt vielleicht auch mal einen Termin verschieben oder musst vielleicht auch mal eine Arbeit eben delegieren. Das ist halt auch sehr wichtig als Führungsfigur, dass du manche Aufgaben eben auch abgibst und nicht denkst, du kannst alles alleine schaffen, du kannst jede Aufgabe selber übernehmen und du kannst es auch nicht jedem recht machen. Das ist halt auch eine Illusion und da musst du halt auch irgendwo mal dem einen oder anderen eine Grenze eben geben und nicht dann auch noch da mit einem schlechten Gefühl rausgehen, sondern einfach wissen, okay, das ist eben so und es geht einfach jetzt auch mal um mich selber, dass ich mich auch gut fühle, weil am Ende brauche ich halt auch eine gewisse Energie, zumindest mal spätestens dann ab Freitag, wenn es dann Richtung Spiel geht. Und ab da dann einfach sagen, okay, keine Termine mehr, dann auch mal eine Grenze ziehen und sagen, okay, hier ist jetzt erstmal Schluss und jetzt ist Fokus auf das, was wichtig ist.
Ich erinnere mich an ein Telefonat, das wir hatten, das war Ende 2023 oder Anfang 2024. Ihr hattet Ende 2023 sehr viele englische Wochen, die aufeinander gefolgt sind. Und du hast damals gesagt, dass das schon echt eine stressige Zeit war, eine belastende Zeit. Ich glaube, du hast deine Familie auch länger nicht gesehen. Und das macht ja natürlich dann auch was mit dir als Teil, als Kopf dieser Gruppe. Was sind so in diesem Geschäft Dinge, die dich belasten, wo du sowas mitnimmst? Also jetzt zeitlich gesehen ist klar, wenn so ein Ausgleich wie die Familie, oder da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, was du noch so dazwischen machst, vielleicht wegfallen für einen Moment, natürlich da fokussiert zu bleiben. Und was kannst du da vielleicht auch abgeben? Du hast dein Trainerteam angesprochen. Gibt es vielleicht so Teile, wo du sagst, okay, da bin ich einfach total froh, die Expertise zu haben, die ja nun mal tatsächlich nicht in jedem Verein so vorhanden ist. Und dann zu sagen, mit den Sachen muss ich mich schon mal nicht beschäftigen. Das ist kein Teil, der dich belastet.
Gerade jetzt, wenn man bei dem Beispiel sind englische Wochen, dann ist es ja schon so, dass die Trainingsinhalte deutlich weniger werden und auch weniger Bedeutung haben als eine Spielvorbereitung und dann das eigentliche Spiel. Und da ist es halt schon so, dass du dann auch sagst, bei Spielersatztrainingseinheiten, dass du diese Dinge eben dann an die Co-Trainer zum Beispiel abgibst, dass du vielleicht inhaltlich in dem Moment gar nicht weiß, was machen wir jetzt genau, weil am Ende ist es natürlich auch irgendwo schon eine gewisse Routine. Es sind dann viele Kleinfeldspiele, mal ein Rondo noch dazwischen geschaltet, je nachdem Matchday minus zwei oder ist es Matchday minus drei, kannst du die Belastung noch mal ein bisschen höher fahren oder nicht. Da ist halt schon mein Fokus dann auch mit den Analysten zusammen, das Spiel optimal vorzubereiten, auch noch mal nachzubereiten. Und das ist halt schon sehr, sehr anstrengend und das war dann auch schon an der Grenze der Belastbarkeit, weil ich glaube, wir waren jetzt auch die Bundesliga-Mannschaft, die meisten Spiele hatte, von August bis Dezember, glaube ich, 27. Zum Vergleich, andere Mannschaften hatten 19, und das ist halt schon eine Hausnummer und da du halt auch den Anspruch an dich selber hast, das alles perfekt zu machen, auch den Matchplan so perfekt auszuarbeiten, dass es für die Mannschaft verständlich ist, dass es halt zu dem Spiel super passt. Und das ist halt dann schon sehr, sehr anstrengend, weil du sehr viel dann in den Bildschirm reinschaust, wenig draußen bist. Aber da ist es halt auch wichtig, diese Momente zu finden, wo man sagt, okay, Training kommt ja dann auch nochmal, Athletiktrainer, und fragt dich, okay, wie wollen wir das hier machen? Und dann sagt, okay, Training heute, Co-Trainer, bitte mit den Co-Trainern besprechen, den ihre Aufgabe. Und da musst du halt schon, wie gesagt, auch Dinge mal delegieren können und wissen, okay, welche Priorität hat jetzt gerade was. Und nur weil es dann aber trotzdem heißt, dass manche Dinge vielleicht gerade in dem Moment weniger wichtig sind, heißt es nicht, dass es keine Wichtigkeit mehr hat. Natürlich bin ich auch bei den Spielersatztrainingseinheiten auf dem Platz, aber Ich muss dann nicht selber mir eine Übung ausdenken oder muss mir selber Gedanken machen, wie machst du jetzt den Ablauf bei der Torschussübung, sondern das machen dann natürlich dann auch die Co-Trainer oder auch die Athletiktrainer, die dann zusammen das Training dann genau planen.
Der Anspruch, über den du gerade gesprochen hast, der sicherlich hoch ist, wenn du diesem nicht gerecht wirst. Also das ist ja eigentlich so die Basis, wann bin ich in der Belastbarkeit, wenn ich vielleicht dem Anspruch nicht mehr gerecht werde, wenn ich dann nicht mehr hinterherkomme und dann nicht mehr so arbeiten kann, wie ich es für bestmöglich erachte. Warst du mal in so einer Situation, vielleicht auch in der Phase, dass du sagst, boah, ich werde dem Anspruch, dem werden wir hier nicht mehr gerecht, aber wir machen es halt bestmöglich, so wie es nun mal geht und können uns da nichts vorwerfen lassen? Oder warst du auch mal in einer Phase, wo du sagst, oh Mann, das funktionierte jetzt gerade nicht?
Nee, also wir haben schon immer das Gefühl, dass wir Herr der Lage sind. Und klar gibt es Momente, wo es einfach auch anstrengend ist und anstrengender ist, aber ich glaube, so die größte Antriebskraft ist halt natürlich auch für mich, weil Fußball meine Leidenschaft ist. Es ist halt das, was ich auch liebe. Und deswegen kommt es dir auch nicht so vor, als ob es eine Arbeit ist in dem Sinne. Natürlich gibt es Momente, wo es sehr, sehr anstrengend ist, aber am Ende weißt du ja auch, wofür du das machst. Und wenn du dann halt diese Momente mit deiner Mannschaft erleben kannst, dass wir dann nochmal wirklich das Letzte gerade kurz vor der Winterpause aus allem rausgequetscht haben, aus allen Jungs, und dann halt so ein Spiel mitnehmen kannst und gewinnst dann in der Nachspielzeit durch zwei Tore, das gibt dir halt unheimlich viel Kraft. Und es gibt dir auch nochmal Kraft, nicht nur in dem Moment, sondern auch für alles, was dann kommt, weil du genau weißt, für solche Momente lohnt es sich eben zu investieren und dann auch mal sagen, okay, du musst halt dann auch mal auf andere Dinge verzichten, weil du hast ja trotzdem auch immer noch mal dann deine Verschnaufpausen. Und wichtig ist halt, dass du weißt, wofür du es machst. Und wenn du dann, wie gesagt, diese Momente hast, und das gibt dir halt schon so viel, wenn du diese Freude siehst von den Menschen auf den Rängen, wenn du die Freude siehst bei den Spielern, dann weißt du, okay, es lohnt sich einfach auch dafür viel zu investieren. Und du kannst es dir natürlich auch einen Tick einfacher machen und sagen, okay, du investierst vielleicht mal ein bisschen weniger und es könnte ja mal auch reichen, aber das muss ja jeder dann auch irgendwo ein Stück weit mit sich selber vereinbaren. Und ich glaube, dass ich nicht nur der Einzige bin, sondern alle meine Kollegen, dass sie auch einfach bis ans Limit eben gehen und vielleicht auch sogar manchmal drüber. Und trotzdem weißt du auch am Ende des Tages, das hat sich gelohnt.
Wie so eine Spieler sprechen ja erst von so einer Art Droge, ne? Dieses ganze Drumherum, das mit dem Spiel, mit den Fans und da dann auch wieder rauszukommen und zu sagen, ich habe es irgendwann nicht mehr, wie gehe ich damit um? Mir fehlt das total und das ist so das, was euren Job dann am Ende auch ausmacht. Ich glaube, wir haben über das Trainerteam ja gerade auch gesprochen und du sagst, du verteilst natürlich Rollen, auch Kompetenzen, du nutzt die Expertise, die ihr dann halt auch alle habt. Und nimm uns da nochmal mit in die Kommunikation auch unter euch in solchen Phasen. Also wie sprecht ihr miteinander? Wie teilt ihr euch dann nochmal auf? Wie ist so euer Rhythmus im Tagesgeschäft? Und was ist, wenn vielleicht mal unvorhersehbare Dinge passieren?
Ja, also es ist jetzt so, wenn wir jetzt am Wochenende gespielt haben, dann das Spielersatztraining rum ist, dann haben wir meistens dann, wenn keine englischen Wochen sind, einen Tag frei. An dem freien Tag mache ich dann den Trainingsplan für die Woche, zumindest mal die ersten zwei Trainingseinheiten, die dann auch die Hauptbelastung darstellen in der Woche, plane ich dann mit den Schwerpunkten und auch mit den Übungsformen und schicke das dann in die Trainergruppe, dass jeder schon mal weiß, okay, das machen wir jetzt morgen, das kommt am Mittwoch auf uns zu und dann treffen wir uns immer eine Stunde 15 vorher mit den Medizinern, mit den Athletiktrainern und besprechen die einzelnen Spieler, wer in welcher Form belastbar ist. Glücklicherweise waren ja jetzt bei uns in den letzten Wochen immer alle Spieler dann noch an Bord, dann ging es relativ schnell und dann gehe ich nochmal mit dem Trainerteam ins Büro, dann diskutieren wir nochmal über die Übungen, beziehungsweise ist es eher, dass ich die Übung nochmal erkläre und was ich sehen will und wer welche Coaching-Aufgabe übernimmt und wer vielleicht eine Übung alleine leitet und dann macht der eine Co-Trainer macht dann die Teams, der teilt die Mannschaften dann ein. Dann gehen wir zusammen gemeinsam auf den Platz, bauen die Dinge auf. Nach dem Training besprechen wir uns dann nochmal, dann meistens dann schon auf dem Platz oder sogar auch schon während dem Training und sagen, wie siehst du das, wie siehst du hier und wen findest du gut oder wie fandest du das Training und holen uns eigentlich auch gegenseitig und geben uns gegenseitig auch immer Feedback, Und jetzt haben wir zum Beispiel eben noch mal ein bisschen länger in meinem Büro gesessen und haben über den morgigen Tag gesprochen, wie wollen wir den morgigen Tag angehen. Es ist dann Matchday minus zwei. Welche Belastung wollen wir an den Tag legen? Weil es ist halt schon immer dann auch ein Regenerationstag. Was wollen wir machen? Und da diskutieren wir auch dann mit den Athletiktrainern zusammen und kommen dann am Ende auch auf einen gemeinsamen Nenner und legen uns dann gemeinsam fest, okay, was ist das Beste? Wir haben jetzt uns dann festgelegt, was wir dann morgen im Training machen. Und also wir sind grundsätzlich ständig im Austausch. Manchmal auch beim Mittagessen, dass du nochmal da kurz über die ein oder andere Spielsituation sprichst, dass du über den einen oder anderen Spieler sprichst. Dann ist es auch wichtig, dass die Aufgaben im Trainerteam so verteilt werden, dass jeder auch individuelle Videos macht. Und da lasse ich den Co-Trainern auch freie Hand, weil jeder ja auch weiß, was ist so unsere Idee im Angreifen, was wollen wir im Verteidigen, welche Dinge sind, legen wir Wert drauf auf falschen Positionen. Und dann hat jeder auch da so ein Stück weit freie Hand, sich die Szenen selbst auszusuchen, mit den Spielern dann in Dialog zu gehen, in Austausch zu gehen. Da sind wir halt eigentlich, bist du ja permanent im Austausch. Zumindest mal sind wir das und ich glaube, dass es woanders auch so ist.
Ich glaube auch, also man hört ja immer, am Ende des Tages ist es ein 24-7-Job. Man ist einige Zeit auf dem Trainingsplatz. Deutlich mehr Zeit verbringt man dann aber noch mit anderen Aufgaben. Ganz viel am Kommunizieren mit verschiedensten Persönlichkeiten. Und in der Nacht kann man das Hirn ja meistens auch nicht ganz ausstellen, sondern man hat weiterhin viele Gedanken im Kopf. Und somit ist es weiterhin eine extrem komplexe Aufgabe. In Großbritannien hat man eine Studie gemacht, wo man sich die Zahlen angeschaut hat, wie viele Trainer aufhören im Jahr. Das fand ich ganz interessant und schon echt bemerkenswert, dass da im Jahr, das war eine Studie von 2009, 2010, 200.000 Trainer, nicht nur im Fußball, sondern im Sport, aufhören. Und man hat dort mal hinterfragt, woran das liegt. Warum hören so viele Trainer denn auf? Und man hat ganz viele Gründe in dieser psychischen Gesundheit eben gefunden, weil eben so viele Stressoren bestehen, mit denen Menschen unterschiedlich zurechtkommen. Du hast viele von denen, finde ich, jetzt heute schon beschrieben, wie zum Beispiel schwierige Gespräche, die man führen muss, ja, mit Spielern, ja, ob Spieler dabei sind oder eben nicht. Oder aber auch im Jugendbereich Gespräche mit Eltern, die natürlich auch extrem anstrengend sein können. Natürlich dann auch die vielen Gedanken, die einen durch den Kopf gehen, die vielen Termine und so weiter und ganz viele Gründe mehr, die da dazukommen, also viele Stressoren. Wie geht's dir, wenn du weißt, du hast ja vermeintlich schwierige Gespräche mit Spielern zu tun? Inwiefern bereitest du dich darauf vor? Wie viel kommt dann aus dem Bauch heraus?
Also mich belastet das gar nicht so großartig, wenn ich Gespräche mit Spielern führe, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, weil es eigentlich relativ simpel ist. Ich versuche den Spielern immer auch das Gefühl zu vermitteln, dass es bei mir zwei Komponenten gibt. Auf der einen Seite tut mir das menschlich auch weh, diese Entscheidung zu treffen. Aber auf der anderen Seite versuche ich dem Spieler auch das Verständnis zu geben, dass es genau das ist, was mein Job ist. Dass es einfach meine Jobbeschreibung ist, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn der Spieler da auch wieder das Gefühl hat, dass es authentisch ist und dass es jetzt vielleicht nicht komplett falsch und komplett aus der Luft gegriffen ist, dann hat jeder Einzelne bis jetzt auch immer da ein Verständnis gezeigt. Er hatte jetzt mal einmal, das war in Luxemburg, das war dann so vom Gefühl her, würde ich jetzt sagen, das schwierigste Gespräch, weil es ein Spieler war, den wir geholt haben, der auch schon bei sehr renommierten Vereinen in der Welt gespielt hat, der uns aber nichts mehr geben konnte und auch Energie gezogen hat der Gruppe. Und das war dann tatsächlich nicht so einfach, dieses Gespräch zu führen. Aber deswegen sage ich ja, du wächst ja immer mit diesen Aufgaben und auch solche Gespräche. Und auch in dem Rahmen war das halt auch hilfreich für alles, was dann so noch in Zukunft auf dich wartet. Und dem Spieler halt zu sagen, dass er ab sofort nicht mehr bei uns im Training teilnehmen wird, dass er hier keine Rolle mehr spielen wird, das war schon nicht so einfach. Ich glaube, das habe ich dann vielleicht noch einen Tag mitgenommen, weil der Berater dann noch angerufen hat. Jetzt ist es ja Gott sei Dank so, dass wenn da irgendwelche Dinge sind, dann rufen die Berater mich jetzt nicht unbedingt an, sondern machen es eher bei Markus oder bei Timo. Und dann nimmst du das vielleicht nochmal so einen Tag mehr mit. Aber am Ende des Tages war es halt mein Gefühl, dass es einfach die richtige Entscheidung war, auch für die Mannschaft. Und deswegen versuche ich da auch eine gute emotionale Kontrolle zu haben und zu sagen, okay, das musste ich dann irgendwo auch ein Stück weit kalt lassen, weil am Ende geht es um den Erfolg von der Mannschaft. Und das habe ich gemacht und am Ende war es auch eine goldrichtige Entscheidung, weil ein Spieler uns einfach in dem Moment nicht mehr gut getan hat als Gruppe und auch als Spieler uns nicht mehr helfen konnte. Und wie gesagt, das gehört halt zu deiner Aufgabe dazu als Führungsfigur, egal ob jetzt als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga oder als Chef in einem Wirtschaftsunternehmen, musst du auch manchmal den einen oder anderen entlassen und Entscheidungen treffen, die dir menschlich mit Sicherheit auch wehtun, aber die eben halt im Sinne und zum Wohlergehen der Firma oder des Vereins einfach wichtig sind zu treffen. Und wir haben ja jetzt im Winter auch den einen oder anderen Spieler abgegeben. Und es war halt in jedes Gespräch, war trotzdem eine sehr angenehme Atmosphäre, weil du mit den Spielern ja auch, bei mir jetzt in dem Fall mit den Spielern, weil ich ja auch mit den Spielern eine gute Beziehung vorher schon aufgebaut habe und die Spieler dann eben auch ein totales Verständnis für diese Entscheidung und für eine Situation dann auch haben. Und natürlich triffst du mit Sicherheit auch irgendwann mal auf Charaktere, die vielleicht dann diese Dinge eben komplett anders sehen oder in dem Falle dann vielleicht auch sehr, sehr egoistisch sind und nur nach sich schauen. Aber bis jetzt, muss ich sagen, habe ich mit Menschen zu tun gehabt, die alle eine gute Selbstreflexion hatten und halt tatsächlich auch vernünftig waren. Und darum geht es halt, dass du auch vernünftig mit den Leuten, die auf der anderen Seite sitzen, umgehst.
Sehr reflektiert, finde ich, auch sehr bewusstem Verhalten, auch sehr vernünftig, sehr menschlich, so wie du das erzählst. Lasst uns beim Spieler einmal noch bleiben, weil Belastungsfähigkeit oder Belastbarkeit ist ja nicht nur bei uns Trainern so, sondern ihr seid eine sehr große Gruppe, das hast du gerade schon gesagt, wenn man den Staff dazu nimmt, aber auch die Spieler. Und wenn wir dann nicht nur über Belastungssteuerung sprechen, jetzt in puncto Physis und wie sieht's da aus? Ich erinnere an Hermann Gerland, bevor wir Belastungssteuerung machen, müssen wir auch belasten und. Aber wenn wir mal über die Psyche auch sprechen, beschäftigt ihr euch als Trainerteam auch damit? Weil es gibt ja immer mal Situationen, auch während des Spiels, wo ich unter mehr Druck stehe als unter anderem und so weiter. Also thematisiert ihr solche Sachen auch mit einzelnen Spielern? Weil das ja etwas sehr Individuelles ist, wie ich das empfinde.
Natürlich hast du auch ein Gespür dafür, wie ein Spieler selber sich eventuell unter Druck setzt oder wie er in Drucksituationen reagiert, da ist es halt am Ende auch ein Learning, wo du deine Spieler halt über einen gewissen Zeitraum einfach auch kennenlernst. Wie geht jemand um, wenn einfach richtig Druck auf dem Kessel ist, wenn es jetzt ein entscheidendes Spiel ist und will er jeden Ball, ist er vielleicht jemand, der dann eher so ein bisschen sich sehr zurückzieht und vielleicht ein bisschen ängstlicher agiert. Und wenn du da ein Gefühl hast dafür, für die Situation oder auch für den Spieler, dann versuchst du auch in den Dialog zu gehen und diese Dinge irgendwo auch vielleicht, ich will jetzt gar nicht sagen im Keim zu ersticken, aber eher proaktiv dann auch an die Sache ranzugehen und einen Spieler auch mal mit sowas konfrontieren und sagen, das war so meine Beobachtung, wie siehst du das, liege ich da falsch oder... Und ich glaube, wenn du da, wie gesagt, einen guten Zugang zu den Spielern hast, dann bekommst du auch eine ehrliche Antwort. Und das ist halt schon bei uns auch immer auf dem Schirm. Wir haben ja mit Martin Daxl auch einen Potenzialtrainer, der gerade auch in dem psychologischen Bereich mir immer auch viele wertvolle Dinge mit an die Hand gibt. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch seine Beobachtungen, was die Gruppe betrifft, seine Beobachtungen, was das Individuum betrifft. Und er ist da natürlich mehr noch im Austausch auch mit dem einen oder anderen Spieler, weil der Spieler sich ja grundsätzlich auch dem Cheftrainer nicht unbedingt komplett in dem Sinne erstmal öffnen möchte. Ja, dafür brauchst du erstmal eine Basis des Grundvertrauens. Und ein Vertrauen ist einfach auch ein Thema, das eben aufgebaut werden muss über eine gewisse Zeit. Das entsteht nicht von heute auf morgen. Und dann gibt's halt aber auch trotzdem den einen oder anderen Spieler, der einfach von der Persönlichkeit so ist, dass es halt lieber mit jemand anderem bespricht, was auch okay ist. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass du die Leute eben genauso akzeptieren musst, wie sie eben sind. Und jeder geht ja mit solchen Situationen anders um. Jeder hat ein anderes Umfeld. Jeder hat für sich einen Ansprechpartner, den er für sich selber als wichtiger achtet. Dann gibt es Spieler, die sind sehr verschlossen. Dann gibt es Spieler, die brauchen vielleicht immer wieder mal ein Lob. Und ich glaube, da brauchst du halt als Trainer ein gutes Gespür für den Einzelnen, eine gute Beobachtungsgabe. Und ich hatte in Luxemburg einen Spieler gehabt, der hat gefühlt immer performt und der hat aber kein Gespräch mit mir gebraucht. Also suche ich das auch nicht permanent proaktiv, weil ich merke, der funktioniert, der macht's gut. Natürlich hast du mal einen Austausch auch mit dem Spieler, aber den lässt du dann in Ruhe. Wenn du merkst, der ein oder andere, der braucht eine Streicheleinheit vom Trainer und der braucht es und der muss vielleicht auch mal dann nach dem Training mal ein Lattenschießen mit dir machen, weil er einfach das Gefühl für sich selber braucht, so, oder beschäftigt sich einer mit mir, dann machen wir das auch. Und da glaube ich, deswegen ist es so vielschichtig. Und du brauchst ein gutes Gespür, gute Antennen, aber du brauchst halt auch Leute um dich herum, die vielleicht auch mal sagen, achte mal auf den, wenn du es vielleicht mal nicht selber so direkt alles auf dem Schirm hast, weil es einfach eine sehr, sehr große Gruppe eben ist.
Anselm ist so ein bisschen, diesmal mache ich ein Zitat, sonst bist du ja dafür
zuständig.
Aber so dieses, unter Druck entstehen Diamanten. Ne, wir verschieben ja im Leistungssport natürlich auch Grenzen. Dino, du hast mal gesagt, du arbeitest mit Spielern, die individuelle Qualitäten haben und Fähigkeiten und die willst du natürlich auch fördern. Und das ist ja eine der Hauptaufgaben, die wir als Cheftrainer natürlich auch haben. Ne? Und dann auch drauf zu schauen, auch wenn wir jetzt direkt auf dem Platz sind, ich werf mal den Schwerpunkt Wettbewerbe, Wettkämpfe einfach rein. Auch im Training vielleicht mal Druck auszuüben, ganz bewusst damit zu spielen. Auch vielleicht mal zwei Spieler, die auf derselben Position nun mal aktiv sind und der eine kann nur spielen, um da mal zu schauen, okay, wie schaukelt sich das vielleicht auch mal hoch? Also sind das Dinge, mit denen ihr auch spielt?
Also wir machen ja schon permanent auch Wettkämpfe, sei es mal in der Erwärmung, ob das ein Staffelwettkampf ist, weil jeder, der hier bei uns ist, jeder, der Fußball spielt, egal auf welchem Level, jeder Sportler ist ja auch ein Wettkämpfer und jeder Sportler liebt den Wettkampf ja im Normalfall. Und also willst du dich messen mit anderen, da ist es halt schon so, dass dann das Kind in einem auch durchkommt, bei jedem Spieler eben, bei uns ja auch. Ob das dann ein Flankenwettbewerb ist, jung gegen alt, ob das ein Staffelwettbewerb ist, ob das eine Turnierform ist, da will ja jeder gewinnen. Und das sind dann schon natürlich auch Drucksituationen. Die Frage ist, okay, wenn du jetzt eine Turnierform machst und sagst, der Verlierer muss eine gewisse Summe in die Mannschaftskasse zahlen, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für deine Antwort befriedigend ist, ob das jetzt diese Drucksituation ist, die in dem Sinne dann hergestellt wird. Und ansonsten gibt es da mit Sicherheit Möglichkeiten, dass du mal sagst, bis jetzt haben wir damit noch nicht gearbeitet, aber du könntest zum Beispiel mal, wenn jetzt ein Pokalspiel ansteht oder wo du weißt, es könnte eventuell auch in ein Elfmeterschießen gehen, dass du sagst, okay, jede Mannschaft kann einen Elfmeterschützen stellen und wenn er nicht trifft, dann läuft die ganze Mannschaft 5 Sprints über den ganzen Platz oder jeder muss 1.000 Euro zahlen. So, dann hast du natürlich, dann baust du Druck auf und dann weiß der, okay, ich habe nicht nur die Verantwortung für mich, wenn ich den nicht reinige, sondern habe die Verantwortung für alle. Das ist mit Sicherheit ein Mittel, das du auch mal wählen kannst. Da glaube ich trotzdem, dass es halt auch sehr dosiert angewendet werden muss.
Und ich glaube auch, am Ende des Tages ist diese wirkliche Drucksituation einfach nicht 1:1 nachproduzierbar. Dann da zu stehen, im Finale einen Elfmeter zu schießen, diese Drucksituation kannst du nicht erzeugen, beispielhaft. Aber natürlich macht es Sinn, trotzdem Dinge zu trainieren. Und es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, kann man zum Beispiel Resilienz, kann man Belastbarkeit irgendwo trainieren? Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das kann man. Ist aber ein längerer Prozess, resilienter zu werden in gewissen Situationen und ein gewisser Erfahrungswert ist einfach notwendig. Erfahrungen sorgen einfach dafür, dass man lockerer mit Situationen umgeht, weil man weiß, was auf einen vorkommt. Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, nee, das hat schon sehr, sehr viel auch mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Korrelation auch, dass eben Menschen, die nicht so belastbar sind, also sehr vulnerabel sind, oft sensibler sind. Es ist aber nicht immer so. Ja. Es gibt dort einen Zusammenhang, einen leichten, ja, zwischen Sensibilität und ja, nicht so großer Belastbarkeit. Aber es gibt auch Eisklötze, die jetzt nicht das große Einfühlungsvermögen haben und dennoch eben nicht belastbar sind. Also muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach ein langer Weg, um resilienter zu werden. Und es gibt, und da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drüber sprechen, ja auch Methoden, die man einfließen lassen kann in den eigenen Alltag. Davon hast du, finde ich, heute auch schon die eine oder andere genannt.
mach jetzt den Eisklotz. Vielleicht auch mal. Du bist auch gut ausgewichen. Ich hätte dich nämlich gefragt, was dir mehr wehgetan hätte. Jetzt die 5 Sprints über den ganzen Platz oder die 1000 Euro, egal welcher Betrag.
Beides.
Beides ist hart. Ja, das glaube ich auch. Dino, Anselm hat vorhin von der Vorbildrolle des Trainers gesprochen. Und du sagst auch, dass du manchmal als Schauspieler unterwegs bist, um deiner Führungsrolle vielleicht auch mal gerecht zu werden. Wie können wir uns das tagtäglich vorstellen? Bist du der, der als erstes hier ist und als letztes fährt, weil dir sowas wichtig ist?
Nee, ich glaube, am Ende ist es wichtig, wie produktiv du arbeitest. Und du musst einfach in deiner Art und Weise authentisch sein. Und es bringt nichts, wenn du jetzt hier der Erste bist, der morgens da ist und der Letzte, der fährt. Und nur um irgendwelchen Leuten zu zeigen, ich bin der Erste, der da ist und der Letzte, der fährt. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass du dich mit deiner Aufgabe voll identifizierst, dass die Leute merken, der gibt alles für die Sache, der setzt sich ein für mich als Spieler, der setzt sich ein für uns als Mannschaft, er ist gut vorbereitet, die Trainingseinheiten sind strukturiert, die sind durchgeplant. Ich glaube, dass du in vielerlei Hinsicht einfach auch ein Vorbild sein musst für deine Spieler. Aber in allererster Linie musst du halt derjenige sein, der die Richtung vorgibt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Umgang mit Siegen und Umgang mit Niederlagen. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, das du als Trainer irgendwo handeln musst. Vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Bereich auch mal antizyklisch agieren musst. Aber nicht, weil du es irgendwo mal gelesen hast, dass es ganz gut wäre, das so zu machen, sondern weil du das einfach fühlst. Du musst es fühlen, wie ist die Stimmungslage in der Mannschaft? Sind sie jetzt nach 3 Siegen euphorisch und glauben, wir könnten jetzt jeden Gegner an die Wand spielen und du musst da vielleicht mal eine Bremse reinhauen und mal sagen, hey, das war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt zuletzt, oder mal aufbauende Worte finden nach einer Niederlage und sagen, Männer, wir haben alles versucht, zum Beispiel in Leverkusen, dann haben wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben einmal einen Torschuss zugelassen, der ist dann leider Gottes reingegangen und verlieren aber 3-0. Und da ist es halt auch wichtig, da auch Vorbild zu sein, den Jungs dann auch wieder ein gutes Gefühl zu geben und dass wir uns halt auch an so einem Gegner ein Beispiel nehmen müssen heute, war der Gegner einfach besser, das müssen wir auch einfach akzeptieren, aber es kann auch ein Ansporn für uns sein, dass wir auch dahin wollen, wo die sind und da brauchst du einfach ein gutes Gefühl immer für die Situation und das ist, glaube ich, so das alles Entscheidende.
Im Vorfeld jetzt habe ich mich mit Lennart Clausen ausgetauscht, seines Zeichens Trainerausbilder beim DFB. Ihr habt zusammen den Fußballlehrer gemacht, es müsste so 2020 ungefähr gewesen sein.
Ja, 2020.
Lennart hatte viel über dich zu erzählen und was hängen geblieben ist vor allem, und das fand ich auch sehr spannend, er sagte, dass das schon, ist ja eine längere Zeit, ihr seid einige Monate zusammen und man ist immer in unterschiedlichen Phasen und es gab wohl auch Phasen, in der bei dir ein bisschen mehr Stress geherrscht hat, eigentlich von außen heraus, aber er hat mitgenommen, dass du dich allen anderen gegenüber, wenn du jetzt mit denen gesprochen hast, immer gleich verhalten hast. Das hatte jetzt keinen riesen Einfluss auf dich. Du warst immer menschlich empathisch, du warst selten hektisch und du hast versucht, auf den anderen einzugehen. Das hat für mich was mit Achtsamkeit zu tun, auch anderen gegenüber. Ist das etwas, was du ganz bewusst machst oder ist es in dir drin oder ist das was du gelernt hast?
Nee, das ist in mir drin. Das ist ein Stück weit auch so, was meine Persönlichkeit betrifft. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist, sagen wir es so, dass du dich selber gar nicht so wichtig nimmst. So, du bist, ich bin jetzt hier Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Ich weiß um meine Rolle. Ich weiß, dass es Trainer vorher gab, die es gut gemacht haben. Es wird Trainer nach mir geben, die es gut machen werden. Und wir wollen es hier gut machen. Und ich glaube, jeder aus meinem Trainerteam, und deswegen besteht mein Trainerteam auch aus solchen Menschen, jeder von den Jungs nehmen sich einfach nicht so wichtig, sind einfach mit Leib und Seele Fußballer, sind mit Leib und Seele Trainer, arbeiten sehr gerne für den Sport, arbeiten gerne mit Menschen zusammen und tun alles für den maximalen Erfolg. Und ich glaube, wenn du so als Mensch auftrittst und ich liebe meine Spieler genauso, wenn sie ein Spiel gewinnen, als wenn wir ein Spiel verloren haben. Und das sollen meine Spieler auch spüren. Natürlich bin ich sauer drüber, wenn wir verlieren. Natürlich bin ich enttäuscht über eine schlechte Leistung und wütend über ein Gegentor. Aber der Spieler ist trotzdem für mich immer der gleiche Mensch. Und das ist halt schon, glaube ich, eine wichtige Sache, die wir als Unterscheidung auch irgendwo sehen müssen. Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Und ich habe selber auch, und deswegen ist diese Empathie auch wichtig, ich habe selber auch schlechte Spiele gemacht. Ich weiß, wie das ist. Und für mich darf auch jeder Fehler machen. Ich will schon, dass wir eine Kultur bei uns leben, wo jeder das Gefühl hat, solange ich alles gebe und solange ich mich in den Dienst der Mannschaft stelle, darf ich Fehler machen. Ich kann eine Torchance vergeben, ich kann am Tor vorbeischießen, ich kann meinen Fehler machen, der zum Gegentor führt. Wir reißen da niemandem den Kopf ab. Was ich aber verlange von meinen Jungs und von mir auch selber und das auch vorlebe, dass wir bereit sind, sehr, sehr viel zu investieren, dass wir Gas geben, dass wir alles dafür tun. Auch das passiert mal, dass wir das nicht auf die Reihe bekommen. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt meine Mannschaft jetzt in der Saison gesehen hat, dann gab es mit Sicherheit 2, 3 Spiele, wo man uns das vorwerfen kann, dass es so ausgesehen hat, dass wir nicht bis an die Grenze gegangen sind. Aber jetzt auch noch mal auf das Spiel jetzt gegen Köln einzugehen, am Ende des Spiels, obwohl wir 2 Mann Unterzahl waren, haben wir 231 Sprints gemacht und 30 Sprints mehr wie der Gegner. Wenn du ein Spiel verlierst, wird es halt immer relativ schnell darauf reduziert, okay, die anderen haben mehr Gas gegeben. Und es gibt mit Sicherheit 1, 2 Spiele, wo man sagen, da hätten wir können mehr investieren. Aber grundsätzlich sind wir schon eine Mannschaft, die versucht, bis an die Grenzen zu gehen und einfach auch weiß, dass wir das brauchen, um maximal erfolgreich zu sein. Und das ist halt schon wichtig, dass du das als Trainer in deiner Bewertung auch mit einfließen lässt und sagst, okay, das darf passieren und das darf eben nicht passieren. Und wie gesagt, dann hat der Spieler auch einfach ein anderes Gefühl und dann geht er auch anders an die Aufgaben ran und weiß, okay, das ist ja menschlich, das ist ja in jedem Job das Gleiche, wenn du das Gefühl hast, du weißt, du darfst vielleicht auch mal einen Fehler machen, ohne dass dir direkt der Kopf abgerissen wird, dann gehst du ja ganz befreiter an oder viel befreiter an eine Aufgabe ran. Und dann auch wieder sind wir bei dem Thema Mut und Risikobereitschaft. Das muss ich natürlich als Trainer auch irgendwo ein Stück vorleben. Wie kann ich das tun? In meiner Art und Weise, wie ich kommuniziere, aber auch in der Art und Weise, wie ich meine Mannschaft dann nochmal aufstelle. Als Beispiel jetzt gegen Bayern München, da haben wir gerade 4 Spiele hintereinander verloren. Und dann kommt der Rekordmeister, eine Mannschaft, die dich auch mal an die Wand spielen kann und sagt, ich kann euch nicht versprechen, dass wir das Spiel gewinnen, aber ich kann euch versprechen, wenn wir diszipliniert sind, wenn wir Gas geben, wenn wir das machen, wenn wir uns an den Plan halten, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Ob wir gewinnen, das liegt immer auch ein Stück weit am Gegner. Und an dem Tag sind die Jungs halt natürlich auch ein Stück weit über sich rausgewachsen, aber wir haben auch eine mutige Entscheidung getroffen, haben gesagt, okay, wir spielen dann mit William Pacho, der normalerweise Innenverteidiger ist, also Linksverteidiger, wir spielen mit 2 Edeltechnikern auf der Doppel-6. Und das merken die Jungs ja auch, predige ich Mut und Risikobereitschaft, aber handel anders, du musst halt schon auch in deiner Kommunikation und in deinem Handeln kongruent sein. Und das ist halt, was die Jungs genau auch fühlen und mitnehmen und beobachten.
Gutes Beispiel, dann auch mutig zu sein in so einer Situation. Ich glaube, vielleicht haben deine Insights ja auch ein bisschen geholfen über den Kader von Bayern und die Stärken und Schwächen in dem Fall oder bei dem Spiel. Jetzt bist du mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Bei einem Bundesligisten hier in Frankfurt, wo viel Medienrummel auch drumherum ist, ein echter Traditionsverein, natürlich ein großer Fokus darauf. Medialer Druck, empfindest du sowas? Kannst du das völlig von dir abweisen oder beschäftigst du dich schon mit solchen Dingen?
Ja, ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, dass dich das nicht beschäftigt, dann weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen geflunkert ist. Natürlich beschäftigt es einen, natürlich bekommt man eine gewisse Erwartungshaltung auch mit und natürlich ärgert es einen auch in manchen Momenten. Aber trotzdem ist es das Wichtigste, dass du auch in solchen Situationen bei dir bleibst, dich auf deine Aufgaben fokussierst, auf das fokussierst, was du selber in der Hand hast. Und das ist halt das Wichtigste, wenn du dich selbst dann irgendwo ein Stück weit verlierst, dich ein Stück weit veränderst, deine Mannschaft merkt es, okay, weil du bist ja immer unter Beobachtung. Egal wann, egal ob du es beim Frühstück ist, egal ob das nach einem Sieg ist, nach einer Niederlage, wie verhält er sich? Ist er total euphorisch, wenn wir gewinnen? Ist er am Boden zerstört, wenn wir verlieren? Und du bist permanent unter Beobachtung und da gilt es halt einfach, bei dir zu bleiben, sich auf die Dinge zu fokussieren, die du in der Hand hast. Und was wir in der Hand haben, das war ja auch nach den 4 Niederlagen so, wir müssen bei uns bleiben, müssen auf unser Spiel fokussieren und dann geht es halt darum, uns bestmöglich einfach vorzubereiten, die beste Version von ihr selbst zu sein, gerade in schwierigen Phasen. Das ist halt immer das Credo. Und trotzdem gibt es halt immer noch einen Gegner und es ist halt ein Spiel. Und das ist ja auch das Interessante beim Fußball, dass du nicht unbedingt vorher immer weißt, wer gewinnt jetzt eigentlich und dass es Überraschungen gibt, dass es Teams gibt, die vielleicht auch mal an einem Tag über sich hinauswachsen. Und das Wichtigste ist, du musst bei dir selber bleiben.
Und in Bezug auf Stress finde ich auch immer wieder interessant, dass ja nicht, es gibt ja nicht diesen einen Stress, der jeden ärgert, ja, sondern wir Menschen sind ja alle unterschiedlich und stressen unterschiedliche Dinge anders. Und am Ende des Tages heißt das also, wir selber sorgen für den Stress, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wir geben dem ja eine Wertung. Da möchte ich aber nicht natürlich über Krankheiten sprechen, wie Burnout beispielsweise oder Depressionen, das ist natürlich dann was anderes. Aber im Endeffekt ist es unser Kopf und sind es unsere Gedanken, die dabei natürlich helfen zu steuern. Und du hast am Anfang des Gesprächs, finde ich, viele interessante Dinge gesagt rund um dein Mindset eigentlich, finde ich, wie du mit Dingen in der Rückschau auch umgehst, mit Niederlagen, wie du sie erklärst oder mit vielleicht auch Nackenschlägen umgehst. Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Sache ist, wenn es um Belastbarkeit geht. Habe ich ein Fixed Mindset oder ein Growth Mindset, wie man heute sagt? Also wie gehe ich eben mit solchen Aspekten um? Bin ich jemand, der in die Zukunft gerichtet ist und eher die Chance darin sieht, also eher prozessorientiert ist, oder bin ich problemorientiert und suche immer noch das Haar in der Suppe und sage, warum alles schlecht ist? Also ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle und das lässt sich auf jeden Fall trainieren. Novak Djokovic zum Beispiel, kennt fast jeder, bekannter Tennisspieler, hat er ja ganz viele Techniken auch für sich, wie er damit umgeht. Einmal arbeitet er sehr stark an seinem Mindset mit Coaches beispielsweise oder auch mit Psychologen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Techniken, die jeder auch zu Hause nutzen kann, wie Meditationen beispielsweise, die ja ganz klar die Funktion haben, eigentlich diesen Reiz von der Reaktion zu lösen, also erstmal in sich zu gehen und einfach zu lernen, dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen cooler mit Situationen umgehen kann. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch daran zu arbeiten. Über eine andere haben wir schon mal gesprochen, Journaling, das macht Djokovic auch, der sich gewisse Dinge aufschreibt auch und dann davon auch lernt, also eigentlich von sich selber lernt. Und natürlich, das hattest du heute auch schon gesagt, Dino, das sind belastbare Beziehungen, die auch Menschen belastbarer machen. Also sich auch mal zurücklehnen zu können, einfach auch mal zu wissen, wo man vielleicht auch mal auf gut Deutsch sich auskotzen kann und dafür nicht bewertet wird. Und auch mal einfach einen anderen Blickwinkel zu sehen. Weil wir Menschen neigen ja auch dazu, uns in negative Dinge viel mehr reinzusteigern als in positive. Und dann, wenn wir alleine sind, das ist man dann häufig dann ja auch als Führungskraft, wenn es nicht läuft, steigern wir uns in das Negative hinein und brauchen eigentlich auch jemanden, der auch mal sagt, hey, pass mal auf, Dennis, so schlimm war es doch gar nicht. Du hast doch eigentlich da sehr, sehr viel richtig gemacht. Und das eine, was falsch gelaufen ist, konntest du vielleicht selbst gar nicht beeinflussen. Also ich glaube, dass das Thema sehr, sehr komplex ist. Man es natürlich über viel Training auch hinbekommen kann, das eigene Mindset auch ja, positiver zu gestalten. Und ich glaube, das ist dann ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Anselm, schau mal, sehr viele tolle Sachen, die du heute schon gesagt hast. Ich glaube, wo wir was mitnehmen können. Eine Sache bist du mir noch schuldig, und zwar lass uns nochmal auf die Sportdirektoren schauen, denn als Trainer haben wir natürlich viele wichtige Ansprechpartner im Verein auch, und diese Beziehung ist ja auch eine, die belastbar sein muss, wenn das Ganze zukunftsfähig sein soll. Du hast es vorhin schon kurz angerissen, aber wie haben die Sportdirektoren diese Kompetenz gesehen?
Die Sportdirektoren haben es als Potenzialfeld gesehen, wo sich Trainer noch verbessern können. Finde ich jetzt auch nicht sehr überraschend, weil einfach das Geschäft vermeintlich immer stressiger wird. Ja, extreme Aufmerksamkeit, es geht um immer mehr Geld. Und dementsprechend beobachten einfach die Sportdirektoren, dass Trainer vielleicht einfach hier noch mehr Hilfe an die Hand bekommen sollten, auch die Selbstfürsorge, wie sie auch gern bezeichnet wird, voranzutreiben. War übrigens auch eine Kernaufgabe, die rausgekommen ist, eine Aufgabe neben den klassischen Aufgaben, die rund um Trainer bekannt sind, dass Trainer auch die Aufgabe haben, um sich selbst zu sorgen, also eigentlich den Energiehaushalt zu behalten, um nicht ja, frühzeitig dann aufhören zu müssen, weil man eben keine Energie mehr hat. Ich denke, es gibt bekannte Beispiele, da kann man sich denken, irgendwann ist auch mal gut, dann macht man halt mal eine Pause, wie jetzt Jürgen Klopp beispielsweise. Aber wir haben ja auch ganz viele Trainer erlebt, die leider ja aufgrund anderer Aspekte dann auch mal aufhören mussten, andersweitige Gesundheitsprobleme. Also ich glaube, Fakt ist, es macht Sinn, sich um sich selbst zu kümmern, das gilt für jeden Menschen und nicht immer nur den grünen Rasen im Blick zu haben, sondern auch mal sich selbst. Und was ich übrigens noch ergänzen wollte, es geht ja auch immer um Ergebnisse, ja, ist klar, vor allem im Profigeschäft, am Ende muss man Ergebnisse liefern und ich glaube, was auch hier ganz wichtig ist, und das ist natürlich nicht mit einem Schnippen gemacht, dass man sich nicht mit den Ergebnissen sozusagen unmittelbar in Verbindung immer bringt, um zu sagen, hey, wir haben verloren, ich habe es schlecht gemacht, sondern auch noch etwas anderes im Leben hat, was einem Bedeutung gibt. Ich glaube, das ist auch schon ein Erfolgsfaktor für Menschen, die belastbarer sind, die sagen, hey, ich bin nicht nur Fußballer oder ich bin nicht nur Trainer, ich bin auch Familienvater, was auch immer ich im Leben bin. Also ich glaube auch, dass das ein wichtiger Anker ist, um stabil zu sein.
Und das Ganze sehr individuell. Und dann sind wir wieder bei Authentizität, um sich selber treu zu bleiben und nur so auch richtig rüberzukommen und vielleicht in der Gruppe zu funktionieren. Unheimlich viel drin, schon in der Folge. Wir kommen langsam ans Ende. Dino, wir enden immer mit einer eigentlich zusammenfassenden Frage. Die geht an dich. Und zwar darum, was sind so deine Tipps, deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich bei dieser Kompetenz Belastbarkeit, emotionale Stabilität gut aufzustellen?
Ich glaube, dass du grundsätzlich sowieso Menschen in deinem Umfeld brauchst, die dir auch helfen, durchs Leben zu gehen, dass du nicht alles alleine schaffen kannst. Dann geht es auch wieder um Aufgaben zu delegieren. Du brauchst ein stabiles Umfeld. Du musst auch mal, um diese Belastbarkeit eben auch zu haben, aus diesem Hamsterrad auch mal aussteigen und auch auf dich selber eben achten. Nicht zu streng sein mit sich selber, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die sehr, sehr häufig passiert, dass man mit sich viel strenger ist als mit anderen. Dass man da auch einfach eine gute Reflexion einfach hat. Das ist halt total wichtig. Und da muss halt jeder auch für sich selber wissen, was tut einem gut, ob das mal ein Spaziergang ist im Wald, ob das Sport ist als Ausgleich, ob das Wellness ist, ob das einfach mit der Familie ist. Da muss halt jeder für sich selber, du kannst auch meditieren. Also es gibt viele Wege, um einfach, ich finde, das Wichtigste ist, dass du einfach weiter kreativ bist auch als Trainer. Und ich habe das auch gemerkt, desto höher die Belastung wird, desto mehr du zu tun hast, desto weniger kreativ bist du. Und als ich das erste Mal so gemerkt habe, habe mir dann auch gesagt, okay, vielleicht solltest du nochmal die ein oder andere Aufgabe eben delegieren. Und ich finde, eine große Aufgabe ist es eben nicht nur als Fußballtrainer, glaube ich, sondern grundsätzlich als Mensch auch lernen zu können, Nein zu sagen, ohne dich dafür erklären zu müssen. Also Nein ist ein Wort, das du benutzen darfst. Du musst nicht jedem immer eine Rechtfertigung geben dafür, wenn du mal absagst, wenn du mal sagst, das geht jetzt nicht, weil am Ende des Tages ist das auch ein Credo von mir, dass ich gelernt habe, dass ich irgendwann mal von jemandem Schlauen gehört habe, ich kann jetzt aber leider nicht mehr sagen, von wem. In allererster Linie musst du dafür sorgen, dass es dir selbst gut geht, weil wenn es dir selbst gut geht, dann geht es auch deinem Umfeld gut. Und das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Schlusswort von mir.
Absolut, vielen Dank dafür. Anselm, ich lenke dann immer noch mal zu dir, ne, und frage, ob du was zu ergänzen hast. Ich mach's mal auf, du kannst auch einfach Nein sagen, aber vielleicht hast du ja doch was.
Dieser Satz gerade hätte auch von dir kommen können, Dennis. Und zu der anderen Frage sage ich Nein.
Damit kann ich leben. Vielen Dank euch beiden für die spannende, tolle Folge. War sehr kurzweilig wieder, ich glaube, unheimlich viel dabei. Dino, ich wünsche viel Erfolg hier bei der Eintracht auf deinem weiteren Weg. Wir verfolgen das.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Dino.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Super. Und an alle da draußen, wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.